Audio Now.
Mit meiner Meinung auch halte ich da nicht hinterm Berg, dass ich eigentlich denke, dass Deutschland und auch Europa Aufholbedarf hat. Ich habe bei der Crypto Assets Konferenz gesprochen im Mai und habe das auch moniert eigentlich, dass ich denke, dass es irgendwie keine richtigen Champions aus Europa gibt in der Blockchain- oder Crypto-Assets-Welt. Und es gibt auch sehr viele Leute übrigens, die ja in diese Richtung gehen. Also es gibt ja diese ganzen Bitcoin-Maximalisten und die wirklich leidenschaftlich religiös geradezu sagen, Bitcoin ist die reine Lehre und alles andere sind sozusagen ist Häresie. Ja? Und da muss man natürlich aufpassen.
Bitcoin hat den Anfang gemacht vor über 10 Jahren und jetzt sehen wir dank der Blockchain-Technologie eine rasante Entwicklung der Finanzindustrie, vielleicht sogar eine Revolution.
Ja, denn Geld ist programmierbar geworden, der Handel mit Wertpapieren verändert sich, weil auch die Wertpapiere selbst sich verändern.
Für traditionelle Börsen bedeutet das neue Konkurrenz oder wie es in naja, Neudeutsch so schön heißt, neue Marktbegleiter. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland, ich bin Frauke Holzmeier.
Und mein Name ist Andreas Laukertja. Und welche Bedeutung digitale Assets und damit vor allem Kryptowährungen für Anleger und Anleger haben, darüber sprechen wir heute mit Johannes Schmidt. Er ist Co-CEO von Bloxon. Hallo.
Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo, wir freuen uns auch. Ich stelle dich, wie es hier Tradition ist, einmal ganz kurz vor. Bist viel rumgekommen, studiert in München und Kalifornien. Dort hast du an der Uni einen Doktor der Philosophie gemacht. Auch sehr spannend, wie dir das bei deiner Arbeit hilft. Überhaupt, eben wie schon gesagt, viel Zeit im Ausland verbracht, vor allem in den USA. Dazu kurze Abstecher nach Chile und in die Türkei gehabt. Dann warst du 7 Jahre bei Kraken, das ist eine Kryptobörse. Und jetzt bist du eben der Co-CEO von Bloxon. Und jetzt direkt die Frage, wie kommt man denn den Bogen von Philosophie zu Fintech?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Frage. Die wird mir natürlich häufiger gestellt, wenn die Leute auf meinen Lebenslauf schauen. Sagen wir mal so, ich war schon immer an wirtschaftlichen Fragen interessiert. Und dann ist man dann immer so der Exot mit dem geisteswissenschaftlichen Abschluss. Aber ich hatte sozusagen auch eine Leidenschaft für einfach die großen Fragen der Menschheit, sagen wir es einfach mal so, und habe deswegen angefangen, Philosophie zu studieren, als ich noch sehr jung war. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr aufhören können, habe ich mal weiter studiert und dann habe ich den Doktor gemacht. Und weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hatte. Und dann war irgendwie so die Frage, okay, jetzt habe ich einen schönen Doktor in Philosophie. Natürlich nicht erst dann, ne? Aber da hat man sich so überlegt, was mache ich jetzt? Also wie kann ich jetzt einen Impact haben mit diesem Doktortitel? Und es war recht schnell klar für mich, dass ich sozusagen der akademische Betrieb mit sozusagen einer Professur, dass das nicht eigentlich meine Idee von Lebensglück, mein Lebensentwurf sein würde. Und das war einfach ein wahnsinniger Zufall, dass gerade zu dem Zeitpunkt, als ich sozusagen mich aus dieser akademischen Welt verabschieden wollte, dass dann ich zum ersten Mal von Bitcoin gehört hatte. Das war dann tatsächlich vor ein bisschen was über 8 Jahren. Und durch einen Freund, der auch übrigens Philosoph war, der als Hobby sozusagen in seinem Keller Bitcoin geschürft hat, habe ich dann sozusagen erfahren, was Bitcoin ist und fand das total spannend, auch total strange. Also wenn man das erstmal hört, denkt man sich so, was, ich verstehe es nicht und wieso schürfst du Bitcoin und was soll das überhaupt? Und das hat dann so ein paar Monate gebraucht, bis das bei mir so gedanklich dann alles gepasst hat und bis ich mir wirklich was darunter vorstellen konnte, habe dann viel dazu gelesen. Als Philosoph liest man sowieso den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen. Und dann habe ich tatsächlich auch, dann hat er mich mit dem CEO von Kraken bekannt gemacht. Und der hat damals händeringend, also nicht nur Kraken, sondern ganz viele dieser Krypto-Startups in 2013 haben händeringend Leute gesucht, weil es gab ja auch so damals auch schon sehr viel Volatilität und dann gab es halt diesen riesen Run auf Bitcoin Ende 2013 und die hatten irgendwie, ich weiß nicht, die hatten irgendwie 30.000 unbeantwortete E-Mails und so in ihrem Postfach und dann habe ich da angefangen bei Kraken. Erstmal habe ich alles Mögliche gemacht, halt sozusagen wie so ein Firefighter, also Feuerwehrmann, erstmal die Feuer gelöscht. Und dann war ich auch so der deutschsprachige Ansprechpartner, weil ich der Einzige bei Kraken war, der Deutsch sprach. Und wir hatten ja auch eine deutsche Partnerbank und so kam dann eins zum anderen. Dann habe ich dann bei Kraken verschiedene andere Dinge gemacht. Und genau, und dann bin ich schließlich eine sehr interessante Karriere bei Kraken gehabt. Sehr viel Wachstum von 12 Leuten 2013 bis über 1000 Leute 2021 habe ich mich entschieden. Jetzt ist doch mal, wäre es schön, noch was anderes. Also sehr, sehr viel Kraken, ne? Sehr viele verschiedene Entwicklungsstadien bei Kraken. Und kam dann zur Bloxon, Anfang 2021, wo es wieder ein kleines Startup ist, wo man wieder sozusagen diese Reise nochmal quasi von vorne unternehmen kann.
So, jetzt haben wir alles erzählt.
Nee.
Ja, aber hast du denn jetzt selbst auch, wann hast du den ersten Bitcoin-Anteile gekauft oder vielleicht sogar ganze Bitcoins damals schon, oder hast du kein Geld gehabt als Einsteiger und konntest du das nicht leisten?
Ja, also ich habe immer wieder zwischenzeitlich investiert. Das ist ja, ich bin nicht so jemand, der sagt, ich fand es irgendwie spannend, aber es war mir zu riskant als Investment. Es gibt ja doch einige Leute mittlerweile, die, sage ich mal, die Branche seit einigen Jahren begleiten und erstaunlicherweise nie selbst investiert haben. Es gibt natürlich auch Journalisten, die dann sagen, das gehört einfach zu unserem Berufsethos dazu, nicht selbst irgendwie, wir machen Reportagen über Bitcoin seit 7 Jahren, aber wir kaufen, also selbst investieren kommt nicht in Frage. Natürlich, so habe ich das nicht gesehen, ne? Da gibt es ja nicht unbedingt einen Interessenskonflikt. Und ja, ich rede jetzt nicht unbedingt über mein privates Bitcoin-Vermögen so oft, aber natürlich habe ich immer schon von Anfang an ein bisschen was investiert. Und natürlich muss man dazu sagen, Kraken hat auch teilweise ist auch eines der Unternehmen, die in Bitcoin tatsächlich ihre Mitarbeiter bezahlen. Das ist natürlich was recht Innovatives. Das ist nicht das einzige Unternehmen weltweit, aber das ist zumindest war eines der ersten.
Ja. Also wenn es runtergeht, arbeite ich weniger, und wenn der Bitcoin-Kurs hoch ist, arbeite ich ein bisschen mehr. Oder wie?
Nee, es wird schon in Dollarpreisen fixiert.
Ach so, okay.
Dann vielleicht nochmal, also in einfachen Worten, was macht denn jetzt Bloxon? Ihr habt ja gerade erst so einen neuen Krypto-Index rausgebracht, so eine zweite Reihe, Next 11 heißt der. Also was ist so in einfachen Worten so die Idee von euch?
Genau, also in einfachen Worten, also die Idee von uns ist es, Unternehmen, also ausschließlich Unternehmen, nur B2B-Services bieten wir an, Unternehmen zu helfen bei diesem spannenden Übertritt in die neue Welt der Blockchain-Technologie. Und für diese Unternehmen konkret einen Mehrwert zu schaffen, das ist uns ganz wichtig, durch die Anwendung von Blockchain-Technologie. Also wir wollen nicht einfach nur Unternehmen irgendwelche Referate halten darüber, wie cool doch Blockchain-Technologie ist, und dann ist es nicht klar, wie sich das für sie lohnt, sondern es geht darum, einen Mehrwert zu schaffen. Und da gibt es halt innerhalb dieser größeren Vision, gibt es dann verschiedene sozusagen Standbeine und Produkte, an denen wir arbeiten. Und eins ist jetzt schon im Einsatz, und das ist halt einfach eine Tokenisierungs-Engine, also sozusagen einfach ein Produkt, was darin besteht, dass man sagt, Wertpapiere, ihr hattet es schon erwähnt, können ja seit 2021 in Deutschland jetzt auch rein digital existieren und auch nur auf der Blockchain begeben werden, ohne irgendeine physische Urkunde. Und da sozusagen da jetzt diese Rechtssicherheit besteht, gibt es auch viele Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne ein Wertpapier rausgeben und wir würden das gerne versuchen, auf der Blockchain zu machen. Wir haben keinerlei Erfahrung, wie sowas geht. Wir brauchen jemanden, der uns sozusagen durch den Prozess begleitet, nicht nur Consulting, sondern auch die technischen Lösungen einzurichten. Und das sind wir, die das machen.
Also vielleicht für Zuhörer, die nicht so mit Börsengeschichten so gewappnet sind, man kann ja theoretisch an der Börse gehen, Aktien ausgeben und Geld dafür bekommen von Anlegern. Und das ist jetzt die digitale, rein digitale Variante. Ich mache es über Kryptowährung, also Kryptotokens, begebe die und kriege dafür Geld, kann investieren und so weiter.
Richtig, also es sind jetzt, wenn man jetzt gewisse Feinheiten, die vielleicht auch nicht so wichtig sind für das große, für das Verständnis beachten wollte, würde man sagen, es sind jetzt momentan noch nicht Aktien, das kommt später, ja. Hat der Gesetzgeber vorerst noch zurückgehalten.
Die Stimmrechte sozusagen gibt es noch nicht,
ja,
genau.
Sind Anleihen, was ja auch schon gleiche Idee, ein Unternehmen möchte sich finanzieren, ein Unternehmen möchte expandieren und braucht frisches Kapital. Also es geht um den Zugang zum Kapitalmarkt für Unternehmen, gerne auch kleinere Unternehmen, die vielleicht vorher sich noch über sowas gar nicht Gedanken gemacht hatten, weil es einfach zu teuer war, zu aufwendig, die ganzen rechtlichen Fragen, die geklärt werden müssen. Da ist die Hoffnung sozusagen, dass sowas sich jetzt verbilligt mit der Blockchain und einfach einfacher wird und mit vor allem auch, wie gesagt, mit dieser Rechtssicherheit jetzt durch den Gesetzgeber und dass halt auch kleine Unternehmen an sowas leicht teilnehmen können über die Blockchain.
Mhm. Und welche Rolle spielt denn jetzt der Krypto-Index bei euch? Also Next 11 heißt er ja, der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, hochrisikoreich, also Werte aus der zweiten Reihe sozusagen. Für wen ist das und
Also übersetzt ist das der MDAX der Kryptowährung?
Oder der?
Das ist gar nicht so schlecht, aber der MDAX natürlich, da kann man jetzt über Risiko streiten, über die Risikobewertung.
Ja, okay.
Ja.
Also teilweise sind das Projekte, die noch nicht lange live sind, wo wir einfach viel Potenzial sehen und die, von denen wir sagen, wir halten sie für sehr spannend und vielversprechend, aber wirklich mit Vorsicht zu genießen. Aber um die Frage zu beantworten, wie der Index jetzt da zusammenpasst. Ich habe jetzt viel von Tokenisierung erzählt. Es gibt also tatsächlich nochmal so eine andere Einheit bei der Blockstream. Das ist ein kleines Team, aber es gibt schon sozusagen schon so Einheiten, funktionale Einheiten. Und eins ist ein Asset Management Team, was wir aufbauen wollen, eine Asset Management Funktion. So, und da stehen wir noch am Anfang. Der Index ist sozusagen das erste Produkt in dieser Sparte. Und da ist sozusagen, sind die Ansprechpartner wieder auch Unternehmen natürlich. Und vielleicht ist die Idee, dass irgendwie ein Fondsmanager mal in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch in einem halben Jahr, also je früher, desto besser natürlich für uns, sagt, okay, ich möchte jetzt mal tatsächlich in meinen Fonds, 20% geht ja jetzt gesetzlich auch wieder, Kryptos sozusagen reinkaufen und allokieren. Und dann ist sozusagen, wäre dieser Index ein mögliches Produkt, was dieser Fondsmanager nachfragen würde, oder die Fondsmanagerin, und würde zu uns kommen und wir würden ihr dann sozusagen dieses Produkt an die Hand geben. Und gerne auch natürlich, da gibt es dann immer Dinge, die dann noch weiterentwickelt werden müssen. Vielleicht haben wir bis dahin noch einen weiteren Index, ne? Also es soll ja nicht nur, vielleicht soll nicht nur einer sein, sondern gerne auch mehrere. Wir betrachten das sozusagen als sozusagen den Anfangspunkt einer Reise. Und da gibt es jetzt noch viele spannende Themen, viele mögliche Indexprodukte. Und natürlich auch noch, die Nachfrage muss auch erst noch reifen. Denn noch gibt es einfach nicht, ganz ehrlich, nicht so viele institutionelle Anleger, die sagen, hey, gib mir, ich möchte unbedingt Bitcoin, ich möchte unbedingt Ether oder ich möchte unbedingt eine von diesen eher riskanteren Assets der Vermögensgegenstände der zweiten Reihe in meinen Fonds aufnehmen. Ne? Das ist noch zu.
Ich würde noch mal kurz, können wir nachher noch darüber vielleicht weiter philosophieren. Ich würde mal philosophieren über die Frage, du bekamst ja von Kraken und jetzt in diese Richtung. Also muss man sich in der Szene, sage ich mal, Kryptowährung, Blockchain, irgendwie entscheiden zwischen dem, ich arbeite jetzt weiter auf dem Gebiet der Kryptowährung, der Börsen, der ganzen Kryptoassets sozusagen, oder ich beschäftige mich eher mit der Blockchain und mache da lieber weiter. Kann man das immer miteinander verknüpfen oder gehen die beiden Wege schon so auseinander? Ne? Man ist entweder Kryptowährungsanhänger und macht da ein Business oder man ist Blockchain-Experte und bietet da Service und Produkte an. Also ist das eine Entscheidung?
Das ist eigentlich echt eine sehr gute Frage, die mir so noch nicht gestellt wurde. Aber ich denke, das könnte noch, ist das nicht der Fall. Ja, und ich sage auch gleich gerne, wie es bei mir war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die ganze Branche wächst, ja, und dass sich immer mehr die einzelnen Dienstleistungen ausdifferenzieren und dass es irgendwann einfach sozusagen Blockchain so riesig ist, dass man gar nicht über sozusagen den monetären Aspekt gar nicht mehr nachdenken muss und man einfach nur irgendwelche Blockchain-Anwendungen baut und man sozusagen Entwickler sein kann auf der Blockchain und irgendwelche Lösungen fabriziert und sozusagen die Bewertung von, ich weiß es nicht, von irgendeinem Token wie Polygon kann einem wirklich egal sein. Das sehe ich heute noch nicht so. Als ich sozusagen die Gespräche hatte mit Blockson und mit den Vorständen, den damaligen und den Aufsichtsrat, da war immer klar, dass Blockson beides, also die Kompetenz auch in beiden Bereichen abdeckt und dass es auch wichtig ist für das Unternehmen und für die Vision und die Mission des Unternehmens, dass also die Kryptowerte nicht hinten runterfallen, weil wir auch sozusagen auch im Gesellschafterkreis gab es sehr, sehr viel Interesse an Kryptowerten, Kryptowährungen. Und ja auch, das haben wir jetzt noch nicht, eine unserer sozusagen drei Standbeine. Eines war das sozusagen das Indexprodukt, das andere waren diese Tokenisierungslösung. Und das dritte ist sozusagen auch diese Idee, dass man für vermögende Anleger ein Produkt hat, wo sie direkt in Krypto investieren können, also Kryptowerte, Kryptowährungen, ohne sich viel Gedanken machen zu müssen, wie jetzt genau das funktioniert, ne? Wo sie jetzt ein Wallet eröffnen müssen, wie sie das genau, die privaten Schlüssel verwahren. Ne? Das sagen auch der Anleger über 60. Es gibt ja tatsächlich einige davon, die sagen, hey, ich möchte gerne einsteigen, aber gar nicht wissen, wie. Und das halt auch auf Coinbase oder auf Bitpanda oder so weiter immer noch. Es ist recht viel, viel benutzerfreundlicher als vor 5, 6 Jahren, aber immer noch nicht so trivial ist. Die dann sagen, hey, Vermögensverwalter, kannst du nicht mal in mein Portfolio 2, 3, 1% Krypto beimischen? Ja, ich finde einfach spannend, auch so diese Diversifizieren ist für mich wichtig. Ne? Es ist ja nicht korreliert mit vielen anderen, mit Aktien zum Beispiel oder Anleihen. Und daher sozusagen dafür ein Produkt zu schaffen. Und das, um zur Frage zurückzukommen, das war immer auch schon ein Versprechen, als ich die Stelle angefangen habe als Vorstand, dass das auch ein Thema sein wird. Und das hat mich natürlich auch fasziniert und interessiert, weil ich persönlich einen starken, wie du sagst, einen starken Background habe in den Kryptowährungen.
Ja.
Was ist denn für dich im Moment so der spannendste Trend in der Kryptoszene? Ist das so NFT oder so Non-Fungible Tokens oder ist das schon wieder kalter Kaffee?
Nee, also bei NFTs, man muss immer aufpassen. Ich glaube, das ist auch eine Tendenz in der Szene. Das ist, glaube ich, so Psychologie, dass man die Dinge, wo man die Entwicklung, die Innovation, die passiert, wo man selbst nicht in vorderster Front dabei ist, dass man nicht einfach die schlecht redet. Ne? Das ist so eine, es wäre sehr einfach für mich zu sagen, ich bin schon lange in der Szene irgendwie. Ich habe damals irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin, Ether gekauft, als es noch irgendwie nicht viel wert war. Und das neue Zeug, also diese neuen Innovationen, DeFi, das ist alles Blödsinn. Und es gibt auch sehr viele Leute übrigens, die ja in diese Richtung gehen. Also es gibt ja diese ganzen Bitcoin-Maximalisten und die wirklich leidenschaftlich religiös gerade zu sagen, Bitcoin ist die reine Lehre und alles andere sind sozusagen ist Häresie. Ja? Und da muss man natürlich aufpassen. Und ich muss gestehen bei NFTs, also ich habe tatsächlich selbst noch keine NFTs selbst erworben. Ich habe mir das natürlich angeschaut. Wir haben auch dazu, ich hatte im Frühjahr, als es so ein großes Thema war, auch dazu mal einen Vortrag gehalten, weil also ganz viele Leute in meinem Freundeskreis auch wissen wollten, sagen, was ist denn das eigentlich?
Und was ist es?
Ja, genau.
Kannst du es kurz erklären?
Einfach.
Ich glaube, dass es Eigentumszertifikate für digitale Objekte eigentlich sind. Das macht das Ganze spannend. Und da kann man jetzt sagen, was soll das? Wieso brauche ich Eigentumszertifikate? Ja, aber ich glaube sozusagen die Tatsache, dass man Eigentumszertifikate, ja, seht ihr, das Wort selbst ist.
Aber nehmen wir doch ein Beispiel. Vielleicht nehmen wir kurz ein Beispiel. Der erste Tweet von dem Twitter-Gründer wurde ja auch per NFT versteigert. Ich weiß gar nicht mehr, was er bekommen hat. Ein paar Millionen hat er bekommen. Was ist das jetzt eigentlich? Ich habe das Recht, das Eigentum an diesem ersten Tweet, der ja irgendwo digital da ist. Also.
Genau. Und das kann mir halt sozusagen, deshalb die Eigenschaft, jetzt kommt die Eigenschaft der Blockchain zum Tragen. Das Recht kann mir halt niemand mehr nehmen. Man kann jetzt darüber streiten, ob jetzt das Recht an diesem Gegenstand, an diesem Objekt, diesem digitalen Objekt, ob das wirklich so viel Geld wert ist. Und da finde ich absolut, also ich finde, da kann man trennen. Man kann trennen zwischen, ist es an sich eine Innovation, wo ich sage, ja, die kann auch sehr wertvoll sein und wer weiß, was da noch alles draus entstehen kann. Mhm. Also würde ich sagen, ja. Und sind die Dinge teilweise so viel wert, wie sie jetzt gehandelt, also muss man mal aufpassen mit Wert, ne? Wert ist ja recht subjektiv. Aber würde ich sagen, dass sie so viel wert sind aus meiner Perspektive, wie sie im Markt gerade gehandelt werden? Und da wäre meine Antwort nein, ja, bei den allermeisten. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen trennen. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich selbst noch nichts gekauft habe. Ich kann es einfach nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich ein Problem mit Geld ausgeben habe, aber ich kann es nicht so ganz mit mir vereinbaren, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Euro für so ein JPEG ausgebe, wo dann halt was vielleicht ganz nett ist, ne? Wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt für 20.000 Euro ein JPEG gekauft. Ich habe das Eigentum, alle Welt weiß, dass ich halt dieses JPEG habe, aber ja, es muss dann schon was sehr, sehr Spannendes sein, was sehr Spezielles. Dann kann ich auch verstehen, dass dann sozusagen Sammler, für Sammler ist das super irgendwie. Also sozusagen diese Sammelkarten-Manie, die ist ja auch schon die gab es ja immer schon. Also als ich in der Schule war, vor vielen, vielen Jahren, da waren ja Sammelkarten, weiß ich nicht, Panini-Bildchen, ne? Die wurden ja für auch teuer gehandelt. Also das ist einfach sozusagen so ein menschliches Verlangen, glaube ich, Dinge zu sammeln und Dinge, die selten sind, zu haben, zu horten und Briefmarken sammeln. Also gibt ja verschiedenste, auch schon wirklich nicht digitale Tätigkeiten. Und da macht das total Sinn, dass man das einfach auch aufs Digitale ausdehnt. Wieso sollte man nicht? Und das ist halt erst durch NFTs möglich geworden. Vorher keine Chance. Ne? Vorher gab es halt nicht, kannst du halt nicht nachweisen, dass du ein seltenes digitales Objekt besitzt. Weil es gibt keine seltenen und digitalen Objekte. Du kannst alles in Millisekunden tausendfach kopieren und dann war es das mit der Seltenheit. Jetzt kannst du sagen, ich habe, es gibt nur 5 davon und ich habe 5 von diesen NBA Topshot oder keine Ahnung, wie viel es da wirklich von gibt, aber es gibt von diesen NBA Topshot Videos nur, sag ich mal, 5 und ich habe 1 davon. Und das ist richtig cool, weil ich stehe auf NBA. Diese Stars, das ist das, was ich möchte alle haben. Ich möchte alle sammeln. Und ich bin einer davon, der die alle hat. Ich bin der Einzige auf der Welt, der die alle hat. So, und dafür geben Leute halt, für sowas geben Leute sehr viel Geld aus. Prestige steht dahinter. Bei Kunst ist es immer Prestige. War auch unabhängig von NFTs. Bei Kunstsammlern geht es immer darum, nicht nur die Kunst zu haben, sondern der Welt auch zu sagen, hör mal, ich habe diese Kunst gekauft. Ich habe dieses Magritte-Bild. Ja. Seht alle her, was ich für einen geilen Geschmack habe. Ja, ich bin der Typ, der diese Magritte-Bilder jetzt gekauft hat für 50 Millionen. Oder wahrscheinlich kosten die heutzutage viel, viel mehr. Und oder ich habe mir den Van Gogh leisten können. Seht mal, wie viel Kohle ich habe. Ich kann mir einen Van Gogh leisten. Also da geht es wirklich, glaube ich, im Kunstmarkt immer schon sehr um dieses Prestige, was daraus erwächst, dass man etwas hat, was andere nicht haben und dass man es allen mitteilt, dass man diesen Status, ne, ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Und das haben wir auch in der NFT-Szene.
Aber ist das dann so ein typischer Prozess, den man dann jetzt beobachten kann, dass das dann anfängt mit so Kunstgeschichten, wo man sagen kann, kann man machen, kann man auch sehr gut lassen, weil sehr teuer und muss jeder selber wissen, wenn er das Geld hat. Und wird das dann irgendwann übertragen in Dinge, wo es wirklich Sinn, also ne, Sinn macht im Sinne von, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Also jeder kann ja machen, was er will mit seinem Geld. Und was wäre dann so ein Anwendungsfall für so ein NFT, wo das wirklich, kannst du dir da was vorstellen?
Genau, also sagen, wenn man immer, wenn man...
So wie beim Smart Contract, ne? Ich suche so ein paralleles Ding.
Ja, was ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt mal als Beispiel nehmen würde? Es gab die Idee von Kodak mal, glaube ich, oder gibt es auch eine Fotodatenbank zu machen? Das ist ja auch Kunst. Es sind Fotografen, die hätten gerne Geld für ihre Bilder und dass sie niemand klaut. Ist das ein NFT oder ist das keins, wenn ich da eine Blockchain-Anwendung mache mit Fotodatenbank?
Na, das ich glaube, sowas in analog ist nicht, vielleicht nicht diese Kodak-Idee 1:1, aber sowas gibt es jetzt schon halt, es gibt diese Plattformen wie OpenSea. Mhm. Und ich glaube, dass Künstler, also die Künstler, die jetzt sozusagen umschwenken auf so digitale Kunst oder die immer schon digitale Dinge produziert haben, die auch schon, also die schon annehmen und da schon arbeiten, also auf diesen Plattformen und damit auch wirklich ihre Kunst finanzieren können, ihre künstlerische Tätigkeit finanzieren können. Ich meine, Beeple ist jetzt vielleicht so eine Ausnahmeerscheinung, aber Beeple hat ja einfach das sehr schlau gemacht und ist jetzt irgendwie Multimillionär. Und der macht ja gute Kunst. Also da ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, die Bilder von Beeple, die also vielleicht für die Zuhörerinnen, die, also Beeple ist halt dieser Künstler, der für...
Er hat echt coole Bilder gemacht, fand ich. Also echt coole Bilder.
Ja, genau. Und der kann was. Ja. Und der hat halt einfach gesagt, ich sehe da eine Möglichkeit, eine Chance. Und und ich schwenke jetzt voll darauf, auf diese digitale Kunst und auf NFTs speziell. So, und da gibt es viele Künstler, die im Windschatten von Beeple das gemacht haben. Und das, also für Künstler ist das super. Die sind nicht mehr so abhängig. Ich kenne das jetzt nicht so gut, diesen Kunstmarkt, aber die sind nicht mehr so abhängig von den Galeristen. Ne? Vorher war es, glaube ich, immer so, dass man sehr stark schon davon abhängig ist. Hat man einen Galeristin, die einen vertritt, ja, und so weiter. Glaube ich, schwierige Beziehungen, Agenten und so weiter. Also immer diese Mittelsmänner oder Mittelsfrauen, was ja oft ein bisschen so die Thema bei Blockchain-Innovationen ist. Ne? Es geht immer irgendwie darum, dass man irgendwelche Intermediäre ausschaltet. So, aber ich glaube, die Frage, die noch im Raum stand, ist, kann das auch für Dinge, die nicht irgendwie Kunst sind, die nicht irgendwie Basketball-Abziehbildchen sind, spannend sein? Und ich glaube, da kann es auf jeden Fall spannend sein. Bei allen Dingen, wo wir Eigentum aufstückeln wollen oder aufteilen wollen, ne? Wo wir Eigentumsrechte an einem großen Ganzen unterteilen wollen in kleinere Einheiten und das irgendwie nachvollziehbar, objektiv machen können. Und diese Eigentumsrechte verwalten, also an einem großen Ganzen, da ist sowas auf jeden Fall spannend. Jetzt muss man natürlich uns überlegen, was genau sind diese Anwendungsfälle. Ne? Es gibt ja irgendwie dann die Idee, dass man irgendwie, sag ich mal, eine Immobilie in viele kleine Teile aufteilt. Ja? Okay, ja, kann interessant sein. Da muss ich ehrlich sagen, persönlich bin ich noch nicht so hundertprozentig in diesem Immobiliencase dahinter. Und dann gibt es natürlich die überlegen, dass es vielleicht irgendwie andere Dinge gibt, die sehr, sehr wertvoll sind, wo wirklich viele Leute einen kleinen Anteil haben wollen. Also Ich weiß es nicht. Also es gibt ja auch jetzt irgendwie, dass man sagt, Weinflaschen, Vintage Cars, also Oldtimer, Dinge, die schön sind, ne, die einen ästhetischen Wert haben, die man sich allein nicht leisten kann, dass man sagt, okay, man teilt es in 20, 25.000 Einheiten ein und man hat halt eine Einheit und die kann einem nicht genommen werden. Ne? Wie gesagt, da bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass diese Fälle wirklich die spannendsten sind. Vielleicht kommt da noch was ganz anderes und das kann ich leider auch nicht sagen, was das sein wird. Ja? Dazu bin ich auch ehrlicherweise nicht tief genug in dem NFT-Thema drin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommt noch eine Innovation, die sehr, sehr spannend sein wird, also zu dem Thema NFTs.
Da würde ich den Bogen nochmal schlagen, zurück zu der Aktiengeschichte und möglichen Assets. Ne? Da spielen ja auch Mittelsmänner eine Rolle, zum Beispiel eine Börse, heutzutage noch. Aber wie groß siehst du Wahrscheinlichkeit, jetzt bist du ja auch Philosoph, dass wir irgendwann doch durch Blockchain-Technologie, Kryptowährung, also Krypto-Assets, Tokens, die Börsen irgendwann ablösen? Weil einfach, wozu noch? Ich kann in einer Blockchain handeln und zwar vollautomatisch. Also siehst du das, die Möglichkeit, dass das kommt, oder werden die sich so lange sperren, wie es nur geht?
Also ich sehe das schon, aber ich glaube, das braucht noch eine Weile. Ich habe ja selbst bei einer Börse sozusagen, das Interessante ist ja, dass ich bei der Börse Kraken gearbeitet habe. Das war also eine Börse für Kryptowerte, die aber zentralisiert war. Das heißt, wie auch Coinbase, Kraken ist im Prinzip, sag ich mal, wie der London Stock Exchange, aber das Ganze für Kryptowerte, ist mal vereinfacht gesprochen. Ne? Also du hast immer noch ein Unternehmen, was die Handelsplattform baut und die Handelsplattform anbietet und sozusagen diesen Trading Engine, also sozusagen diese Trades, ja, miteinander verbindet und sagt, hier ist der Käufer, hier die Verkäuferin und wir matchen die. Ne? Das macht ja Kraken. Und dafür nimmt Kraken eine kleine Gebühr, wie auch alle anderen. So, und das macht ja nichts anderes, als das machen ja auch traditionelle Börsen. Und ja, das ist ja natürlich so ein Mittelsmann, ne? Oder ne? So eine Intermediärfunktion. Und ich glaube, bin mir ziemlich sicher, das geht ja jetzt schon es gibt ja die Decentralized Exchanges auf Ethereum zum Beispiel, die schon unglaublich viel Volumen haben. Ne? Wo man einfach sozusagen sagt, man lässt einfach einen recht komplizierten Smart Contract laufen. Und der wickelt automatisch, der sieht halt, hier ist ein Angebot, hier ist ein Kaufangebot, hier ist ein Verkaufsangebot und der matcht automatisch das Smart Contract, matcht diese beiden Gebote und dann entsteht ein Trade aus den Angeboten und Nachfragen. Ne? Und das kann automatisiert werden, das kann skaliert werden, das kann man irgendwie millionenfach machen mit so einem Smart Contract. Ja? Kann sein, dass es irgendwann dann ein Problem gibt, dass es ausfällt, aber das geht ja auch bei traditionellen Börsen so. Ne? Ich glaube, die Tokyo-Börse ist letztes Jahr oder so mal für mehrere Stunden quasi komplett offline und so. Also es gibt immer so technologische Probleme. Aber im Prinzip ist das möglich, also alles auf einer Decentralized Exchange laufen zu lassen. Nur noch nicht in der, also wir sind noch nicht da, dass wir alle, also ich jetzt widerspreche mir ein bisschen selbst, ich habe ja gerade gesagt, es ist möglich. Ich glaube, Stand 2021 ist es noch, wir haben ja unglaubliche Volumen, die täglich über Börsen sozusagen die Hände wechseln. Also ein unglaubliches Volumen an Aktien, an Futures, also Futures-Kontrakten und alles Mögliche. Und das alles abzuwickeln auf einer Blockchain, naja gut, da muss die Blockchain noch ein bisschen wetterfest, also ein bisschen einfach stabiler sein und muss auch mehr Volumen prozessieren können. Also da sind die Technologien noch nicht ausgereift genug. Es gibt diese Anwendungsfälle, es ist so ein Proof of Concept, also es ist sozusagen, es ist cool, schaut mal her, es ist möglich. Und da gibt es auch Volumen teilweise schon recht viel sogar, bei Uniswap zum Beispiel. Aber wir sind noch nicht auf dem Level, wo wir eine Börse wie die New York Stock Exchange oder die Frankfurter Börse oder die London Stock Exchange ablösen können. Also da glaube ich, diese Unternehmen sollte man auch nicht unterschätzen. Die haben ja Jahrzehnte an Erfahrung, an Wissen. Also Disruption ist ja schön und so, aber das muss man schauen, dass man die wirklich vom Platz verweist, wird schwierig.
Ja. Wie gut ist Deutschland als Blockchain-Standort?
Ja, da bin ich ja immer, da bin ich recht lautstark schon in die, mit meiner Meinung auch, halte ich da nicht hinterm Berg, dass ich eigentlich denke, dass Deutschland und auch Europa Aufholbedarf hat. Ich habe bei der Crypto Assets Konferenz gesprochen im Mai und habe das auch moniert eigentlich, dass ich denke, dass es irgendwie keine, richtigen Champions aus Europa gibt in der Blockchain- oder Krypto-Assets-Welt. Leider. Ich glaube, es hat ein ganz einfaches damit zu tun, dass es nicht sehr viel, also dass einfach was VC-Funding betrifft, Europa immer noch den USA hinterherhinkt oder auch Asien mittlerweile. Seitdem ich das ausgesprochen habe, hat sich ein bisschen was gebessert. Also es ist wirklich fast schon ironisch, hat natürlich nichts
so eine Kausalkette.
Keinerlei Kausalität, das ist reiner Zufall. Aber wenn wir sehen zum Beispiel, dass jetzt auch viele Blockchain-Unternehmen in Deutschland Finanzierungsrunden abschließen, wo dann zweistellige Millionenbeträge fließen oder auch die Konkurrenz von Nuri zum Beispiel sich komplett neu aufstellt und es auch schafft, also was ich wirklich respektabel finde, eine CTO von Silicon Valley sozusagen nach Berlin zu locken. Ne? Also gratuliere in diesem Zusammenhang Nuri. Das ist super. Also auch noch eine Frau, was immer gut ist in der Branche, auf jeden Fall. Also da sehe ich sehr viel Potenzial. Und da wachsen einige Unternehmen heran, die jetzt auch Unicorns bald schon sind, wo Europa schon stolz sein kann. Auch jetzt Bitpanda in Österreich ist ja auch ein bekannter Fall. War, glaube ich, sogar das erste Unicorn überhaupt in Österreich und das auch noch aus der Kryptobranche, was ich sehr interessant finde. Also da hat sich in den letzten Monaten tatsächlich einiges getan. Aber wir sind noch weit entfernt von Amerika. Ne? Wenn wir uns Coinbase anschauen, das ist einfach unglaublich, ein Gigant. Ne? Auch natürlich Kraken, auch so Unternehmen wie Fireblocks. Ne? Selbst eigentlich, wo das Team in Israel sitzt, ne? Auch die Israelis sind echt gut dabei. Mhm. Und da muss Europa schon wirklich aufs Gaspedal drücken, um da mithalten zu können und Deutschland auch. Ja, also letzter Satz dazu, es gibt ja in Deutschland keine einzige zum Beispiel richtig große Kryptobörse. Ne? Gibt es nicht. Warum nicht? Schade, aber haben wir anderen Ländern überlassen, dass die Kryptobörsen.
Vielleicht die Schlussfrage und da wollen wir immer gerne eine Schulnote hören, wenn du jetzt das, was du eben gesagt hast und ich stiche mal ein bisschen an noch für die Schlussfrage. Und sage, wer braucht Kryptobörsen? Brauche ich nicht. Ich brauche Unternehmen, die in Blockchain arbeiten, die Blockchain programmieren können, die Produkte darauf machen, also die Technologie voranbringen. Und ich behaupte, dass der deutsche Standort in Sachen Grundlagen der Blockchain- und Kryptotechnologie, dass die auch die gesetzlichen Voraussetzungen, dass sie in fast keinem Land der Welt so gegeben sind wie hier. Was hier erlaubt wurde, bisher von der BaFin auch, das weißt du wahrscheinlich am besten, ist schon relativ einzigartig. Ne? Was in Deutschland möglich ist an Tokenisierung und so weiter, das sucht seinesgleichen. Und vielleicht mit diesem Aspekt und deinem vorhergehenden, was würdest du für eine Note geben jetzt Deutschland in Sachen, also Blockchain-Technologie auch, nicht nur Kryptobörsen, sondern auch Blockchain-Technologie?
Darf ich? Also Blockchain-Technologie, hast du recht, die gesetzlichen Voraussetzungen sind gut. Ich würde nicht sagen, dass sie sehr gut sind. Ich weiß, dass viele das sagen. Ich würde sagen, sie sind gut. Also würde ich eine 2 geben. Zugang zu Venture Capital vielleicht eine 3 oder so. Ne? Aber es wird besser. Aber wir haben ein Problem in Deutschland. Und deswegen wird es insgesamt wahrscheinlich doch nur eine 3. Wir haben ein Problem. Wir haben immer noch sehr viel Skepsis in der Bevölkerung. Wir haben eine nicht sehr technologieaffine öffentliche Meinung und Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, ein sehr deutsches, und es wurde tausendfach gesagt, und da bin ich sicherlich nicht der Erste, der das sagt, ne? Ist auch nicht sehr originell, sowas mittlerweile mehr zu sagen, aber das ist leider in Deutschland oft so, dass Innovationen eher instinktiv abgelehnt werden. Ne? Und ich habe das wirklich immer wieder gespürt über die Jahre hinweg, wenn ich über die Themen rede, dass mir Ablehnung entgegenschlägt. Und auch Blockchain, also auch beim Thema Blockchain es ging ein Aufschrei über Twitter, als es da laut darüber nachgedacht wurde, dass man einen Impfnachweis auf einer Blockchain installiert im Frühjahr 2021. Wurde lautstark protestiert, dass ein Blockchain ja absoluter Mist ist und dass es einfach nur sowas ja eigentlich gar nicht, also unvernünftig wäre, über sowas überhaupt nachzudenken. Also nur so viel zu diesem Thema. Also die Skepsis ist schon sehr tief in diesem Land und deswegen würde ich insgesamt eine 3.
Okay, dann ist ja gut.
Haben wir aber zumindest 3, noch.
Können wir uns verbessern.
Ist ja befriedigend. Johannes Schmidt, danke schön. Ja,
vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch beiden. Spaß gemacht. Danke.
Audio Now.